Gut, das Thema wurde ja schon länger angekündigt. Heute beginnen wir mal damit über den Heiligen Geist. Und wir beginnen immer ganz vorne. Das finde ich immer ganz arg wichtig. Nicht am Ende anfangen, immer vorne beginnen. Auch bei anderen Sachen ist das so. Und dann schauen wir mal über diese vier Verkündigungsreihen, wie weit wir da kommen. Normalerweise, klar, wissen wir zu so einem Thema, das kann man nicht in vier Verkündigungen abhalten, das geht ja nicht. Aber wir können in solchen Predigten Ergebnisse präsentieren. Also Dinge, man muss nicht den ganzen Weg nochmal gehen, sondern Ergebnisse. Und dann hat man auch ein bisschen was davon. Ansonsten hatten wir oft so Seminare, die gingen dann vielleicht 10, 12 Abende, 90 Minuten, um das Thema einigermaßen adäquat abzudecken, und das ist jetzt nicht möglich. Aber was ich noch machen möchte, ist beten zu beginnen, und ich bitte, dass wir dazu nochmal aufstehen. O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. Verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein. Gieß aus dein Heiligfeuer, rühr Herz und Lippen an, dass jeglicher Getreuer den Herrn bekennen kann. Amen. Amen. Vielen Dank. Das ist von einem Lied. Haben sicher viele gemerkt. Schon älteres Lied und doch so wahr und so tiefgehend und so wirklich. O komm, du Geist der Wahrheit. So heißt dieses Lied. Erster Punkt heute Morgen für diesen Bereich des Wesens des Heiligen Geistes wird uns überraschen. Es gibt ganz verschiedene Zugänge zu dem Thema. Und das ist schon die Antwort auf die Frage, die immer wieder kommt, warum sehen das die Christen so verschieden? Warum ist denn das so? Alle haben die gleiche Bibel, alle glauben an den gleichen Gott. Und trotzdem gibt es so verschiedene Meinungen, verschiedene Richtungen in Bezug auf die Pneumatologie, auf die Lehre über den Heiligen Geist. Und ich finde wichtig, dass wir das auch mal ansprechen, weil dann wird uns vieles klar, dass nämlich keiner der Geschwister, ob das jetzt hier ist oder weltweit, in den unterschiedlichen Denominationen, es böse meint. Keiner meint es böse. Überhaupt habe ich also ganz wenig Kinder Gottes kennengelernt im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte, die es böse meinten. Die meisten meinen es gut. Und deswegen mal, ich habe einfach mal nur diese Dinge hingeschrieben, und mit manchen können wir vielleicht gar nichts anfangen, aber das wird gleich ganz klar werden. Einfach nur, dass man das mal weiß zu Beginn. Warum gibt es denn so verschiedene Ansichten auch über das Thema Heiliger Geist? Warum ist das denn so? Und welche Ansichten gibt's? Vielleicht wären wir gar nicht drauf gekommen, dass es zumindest 7 gibt. Vielleicht hätten wir gedacht, naja, 2 oder vielleicht 3. Aber so viele. Und wie die alle heißen, komische Begriffe. Der erste Ansatz, ich gehe das jetzt hier zügig durch, wir haben 3 Punkte, das ist der erste Punkt. Konfessioneller Ansatz meint, es spielt eine riesige Rolle, aus welcher Kirche man kommt. Welchen gemeindlichen Hintergrund man hat. Ist völlig selbstverständlich. Da gibt es Gemeinden, die reden nur vom Heiligen Geist, da gibt es Kirchen, da redet man gar nicht drüber. Das Kind, das in diesen christlichen Kreisen aufwächst, kann ja nichts dafür. Aber es wird mit dieser Prägung heranwachsen. Der konfessionelle Ansatz, also der kirchliche Hintergrund. Wir kennen vielleicht das apostolische Glaubensbekenntnis. Ja, das beginnt ja mit diesen Worten. Ich glaube an Gott, den allmächtigen Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Dann kommt es zum zweiten Abschnitt. Da heißt es dann von Jesus, von dem Sohn, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten, ne, unter Pontius Pilatus, hinabgestiegen und gekreuzt. Wir kennen das vielleicht. Auferstanden, dritten Tag und so, sitzend zur rechten Gottes und so weiter. Und dann dem dritten Abschnitt heißt es ganz kurz, ich glaube an den Heiligen Geist. Fertig. Da merken wir etwas. Über die Kirchengeschichte ist Gott der Vater, ist relativ klar, ausführlich behandelt worden. Gott der Sohn, Jesus, die Erlösung und so weiter, auch ausführlich behandelt worden. Aber über den Heiligen Geist wurde nicht so viel gesprochen, auch theologisch wurde gar nicht so viel abgehandelt. Das hat sich aber in den letzten 100 Jahren stark verändert, sodass wir heute sagen können, es gibt Unmenge an Literatur über Gott den Vater, über Gott den Sohn und auch über Gott den Heiligen Geist. Und nochmal, je nach kirchlicher Hintergrund ist da mehr oder weniger Wissen, Information und Lehre da. Dann gibt es einen unpersönlichen Ansatz. Das meint, Gott ist im Grunde gar kein persönliches Wesen, sondern eher eine unpersönliche Kraft. Die Zeugen Jehovas lehren das zum Beispiel. Also Gott ist Kraft, ist was Unpersönliches. Da brauchen wir nicht näher damit zu beschäftigen. Jesus gab es als Mensch sicherlich, aber Heiliger Geist ist eben auch was, ja, irgendwie so eine Kraft, kann ich nicht viel damit anfangen. Eine unpersönliche Geschichte. Existenzieller Ansatz, da ist jetzt eher gemeint, und das hat auch Gründe in unserer Geschichte, das war so im Zeitalter als der Aufklärung, dann hat man viel im Kopf gemacht und viel verstehen wollen, Wissenschaft kam auf, man erklärte die Dinge, das ganze Weltbild, vieles hat sich verändert. Und dann war so eine Richtung, die sich mehr zurückgezogen hat, man nennt sie die Richtung der Romantik, die Romantiker, also die ganz stark gesagt haben, Vorsicht vor zu viel Verstand, wir orientieren uns mehr am Gefühl. Und die ganz stark dann betont haben, Gott ist erlebbar und da müssen wir was fühlen, da müssen wir was spüren. Klar, das Wort, die Schrift ist schon recht, aber irgendwo, es ist doch ganz arg wichtig, da irgendwas mit zu verbinden. Ah, ich habe eine Gänsehaut. Das heißt, Gott ist anwesend, zum Beispiel. Und wenn dann jemand in der Kirchenbank neben dem saß mit der Gänsehaut und sagte, du, ich habe jetzt gerade, ich merke nichts, dann wurde der komisch angesehen. Ja, wie, Gott ist doch da, ja, ich spüre es nicht. Und dann ging es nur noch um Spüren und so. Und da gibt es natürlich auch Menschen, die in diesem Bereich dann ganz stark von ihrer Persönlichkeit her mit dem Heiligen Geist umgehen, dass man ihn spüren muss. Oder andere sagen, was ihr mit eurem Spüren? Was Wort? Nichts spüren. So, einfach die Unterschiedlichkeit. Modalistischer Ansatz, komisches Wort. Hier geht es letztlich darum, dass man da versucht hat, interessanterweise Gott als einen Gott darzustellen, und das sehen wir ja auch, es gibt nur einen Gott, Amen. Aber die haben gesagt, ein Gott heißt eins im Sinne von, der ist nicht dreieinig, der ist nur einig. Also da gibt es nicht drei verschiedene Seinsweisen, Erscheinungsformen, oder also Dreieinigkeit wurde nicht gesehen, sondern nur ein Gott in manchen. Heute ist es kaum mehr verbreitet. Es gab dann auch in manchen pfingstlichen Auswüchsen, gab es zum Beispiel die Lehre Jesus only. Die haben gesagt, nur Jesus. Das sagen wir ja auch, nur Jesus. Aber die haben gesagt, keinen Vater und keinen Heiligen Geist. Nur Jesus, Jesus only Movement. Jesus, nur Jesus Bewegung, wurden die genannt. Ja. Also die haben quasi aus dem dreieinigen Gott ein Gott, der sich nicht in drei Personen offenbart, der nur einer ist, und viele haben eben gesagt, das ist nur Jesus. Oneness Movement, also One, O-N-E, eins, nur einer, nicht drei in einem, sondern nur einer, oder einer in drei, auch nicht nur einer. Dann dieses fünfte kann man fast nicht lesen, cessationistischer Ansatz. Der hört sich komisch an, wird halt so gesagt. Damit ist gemeint, man hat bezüglich dem Heiligen Geist gesagt, jawohl, der hat gewirkt, ganz mächtig, wir können das nachlesen in der Schrift, aber spätestens mit dem Tod des letzten Apostels sind die bestimmten Dinge, diese Wirkungen, übernatürlich Gaben, Zeichen und Wunder, Heilungen und so, haben eher aufgehört. Die waren dazu da, dass damals in dieser Anfangszeit des Christentums die Christenheit eine Schubkraft bekommt, ein Beweis für ihre Existenz, für die Wahrheit des Evangeliums. Heutzutage ist es natürlich nicht mehr nötig, wir wissen das alles. Und das hat aufgehört etwa im ersten Jahrhundert mit dem Tod der letzten Apostel. So in diesem Bereich ist dieser Ansatz zu finden. Pfingstlicher Ansatz, natürlich fast auf einer ganz anderen Seite. 1900, im 1. Januar 1900, als in einer Bibelschule in Topeka Dinge geschehen, die ähnlich waren wie zu Pfingsten, plötzlich sprachen die in Zungen und Heilungen geschahen, Zeichen und Wunder passierten, was sich dann ausgebreitet hat über die ganze Welt, die also wieder ganz stark Thema Heiliger Geist reingebracht haben und zur mittlerweile am schnellst wachsenden christlichen Strömung der ganzen Welt geworden sind. Man geht davon aus, in dritte Weltländern werden sie wahrscheinlich demnächst die römisch-katholische Kirche überholen. Und deswegen in Brasilien, Südamerika ist es ein ganz großes Problem. Römisch-katholische Kirche und die Pfingstbewegung, die können nicht so gut miteinander. Das ist ganz, ganz große Not, was da geschieht. Also sie kommt ja auch vom Wort pfingstlich schon her, die ganz stark, manche dann sogar übertrieben, den Heiligen Geist betonen. Ja, also da scheint es auch Gemeinden gegeben zu haben. Da wurde jedes Lied musste irgendwo den Heiligen Geist beinhalten, sonst wurde es nicht gesungen. Also fast schon so, dass man Jesus und den Vater ein bisschen vergaß und nur noch vom Heiligen Geist sprach. Aber eben pfingstlich Pfingsten, das Wirken, die Gaben, die Wirkungen des Heiligen Geistes werden stark betont. Ein letzter Ansatz, trinitarischer Ansatz, das ist etwas, was immer mehr in den letzten Jahren und vielleicht ja 10 Jahren immer mehr sich am Durchsetzen ist, dass man wieder ganz stark den dreieinigen Gott sieht. Dass man also sagt, wir sollten weder Jesus überbetonen und irgendjemand vergessen, noch den Heiligen Geist überbetonen und Vater und Sohn vergessen. Wir sollten überhaupt niemanden vergessen. Alle drei, also dieser dreieinige, trinitarisch, dreieinig, wir müssen den dreieinigen Gott verkündigen. Und da hat eben der Vater seinen Platz, ganz wichtig, der Sohn seinen Platz, ganz wichtig, im Grunde genommen als Zentrum, weil er der Erlöser ist. Also ohne Erlösung bräuchte es auch Vater und Heiligen Geist ja nicht. Und aber auch den Heiligen Geist. Also alle drei sollen da ihren Platz finden. Und deswegen haben sich viele Extrempositionen mittlerweile immer mehr lösen sich auf, weil man merkt, es hält nicht. Weder den Heiligen Geist abzulehnen ist Unsinn und seine Wirkungen, wenn man sieht, was Gott weltweit tut, noch ihn über zu betonen, als ob sich nur noch alles um den Geist dreht, ist daneben. Ja, sondern dieses, im Grunde genommen ist es eine Form von Ausgewogenheit, wo man versucht, alles an seinem Platz zu haben. Und man hat auch gesehen weltweit, dass dort Gemeinden sehr stark Zulauf haben. Weil eben das relativ versucht wird, gesund zu vermitteln, trinitarisch der dreieinige Gott. Wir werden nachher noch was dazu hören. Also nur, dass man mal sieht, es gibt diese Ansätze und je nach Prägung, da hast du dieses Buch gelesen, dann siehst du so. Oder der hat jene Erfahrung gemacht. Erfahrung prägt übrigens mehr wie Literatur. Leider ist es auch bei der Bibel so. Das heißt, manche werden von Erfahrung mehr geprägt wie von der Bibel. Das ist natürlich gefährlich. Ja. Andere lesen die Bibel so, als ob man Gott nicht erleben könnte. Aber sie lesen sie. Aber erfahren den nicht. Ja, also es gibt immer so diese unterschiedlichen Schwerpunkte und da versuchen wir uns eben mal langsam der Mitte zu nähern, indem wir zum zweiten Punkt gehen heute Morgen und feststellen, und da bin ich mir sicher, dass da jeder zustimmen kann, der Heilige Geist ist Gott. Der ist Gott. Ich habe hier einige Bibelstellen, die das belegen, im Korintherbrief, wo so Zitate kommen wie der Geist unseres Gottes. Oder Jesaja 61, das ist ja auch die Stelle, die Jesus zitiert, als er die Schriftrolle bekommt. Der Geist des Herrn ist auch, nicht irgendein Geist, es gibt ja viele Geister. Aber der Heilige Geist hat was mit Gott zu tun, ist göttlich. Und jeder Christ hat denselben Heiligen Geist in sich. Amen. Es gibt ja nicht verschiedene Heilige Geister, es gibt nur einen. Aber ihr Geister gibt es viel. Prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Der Heilige Geist ist Gott, ein Teil, sagen wir mal, der Dreieinigkeit. Und da sagt Jesus, der ist auf mir. Jesus wurde ja vom Geist gezeugt. Wir haben das heute in der Herfahrt ein bisschen diskutiert mit den Kindern. Das ist natürlich schwierig. Ja, wie das geht. Und viele Leute glauben das nicht mehr. Das ist eine Glaubensfrage. Das ist eine Frage des Glaubens. Vom Geist gezeugt und dann bei der Taufe heißt es, dann wie eine Taube kam der Geist auf ihn und wurde auch erfüllt, Jesus. Und dann heißt es weiter, er wurde vom Geist in die Wüste geführt. Also dann ging es gleich weiter. Plötzlich war Geist und Jesus haben da zusammengearbeitet, könnte man sagen. Genau. Dann in Matthäus 10, Vers 20, der Geist eures Vaters wieder ein Hinweis, das hat mit Gott zu tun, ist nicht irgendeiner, nicht der gehört dem Vater, sondern der geht vom Vater aus, das gehört zusammen, Dreieinigkeit. Apostelgeschichte, da wollten sie missionieren und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Stell dir mal vor, das kann doch nicht sein. Aber wenn ich missionieren will, wird es doch Gott nicht verhindern. Doch, hier hat er es verhindert. Weil nicht alles, was gut ist, auch immer dran ist, im Sinne von, dass es Gott jetzt will. Dann sind sie irgendwo anders hin, dann heißt es, auch dort hat sie der Geist Jesu gehindert. Aber der Geist Jesu, also wieder, das gehört zusammen. Ja, das kann man ohne Probleme austauschen, ob der Geist des Vaters oder der Geist Jesu, der Geist Gottes, das ist dasselbe. Der Heilige Geist ist Gott. Römer 8, Vers 9, wenn wirklich Gottes Geist, nicht irgendeiner, Gottes Geist in euch wohnt. Wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Noch ein paar weitere Hinweise, dass wir sehen, die nächste Folie, dass wir sehen, dass der Heilige Geist tatsächlich Gott sein muss. Und er ist es auch, wenn wir sehen, was er alles kann, was er ist. Diese ganzen Punkte, die hier stehen, könnte man eigentlich auf Gott, so wie Gott ist allwissend. Ja, aber weil der Heilige Geist Gott ist, ist der Heilige Geist auch allwissend. Die ganzen Bibelstellen, ich lese die jetzt nicht, aber nur, dass man das mal sieht. Also das spricht immer vom Geist. Vom Heiligen Geist, der ist allwissend. Der Heilige Geist ist allgegenwärtig. Der Heilige Geist ist allmächtig. Und dass Jesus die Wahrheit ist, das wissen wir. Aber der Heilige Geist ist auch die Wahrheit. Nicht nur er führt in die Wahrheit, nicht nur er kennt die Wahrheit, er ist auch Wahrheit. Das Gegenteil von Lüge. Der Heilige Geist ist Wahrheit. Ist auch Heiligkeit. Und er ist auch Leben. In Römer 8, Vers 2 steht das. Ja, der Geist ist, nicht er gibt nur oder hat oder führt er ins Leben oder so. Er ist auch Leben, der Geist des Lebens. Der Heilige Geist ist Weisheit. 2. Timotheus 1, 7. Wir haben keinen Geist der Furchtsamkeit empfangen. Eine Kraft der Liebe, der Besonnenheit oder der Weisheit, wie es da steht, Sophia, glaube ich, steht da, der Weisheit. Und 2. Timotheus 1, 7 eben auch Liebe, also nicht nur einfach Gott ist Liebe oder Jesus ist die Liebe, sondern der Heilige Geist auch, Geist der Liebe. Und auch der unergründlichen Größe im Sinne von, der alles weiß. Und darum, wenn Jesus vom Heiligen Geist als dem Lehrer spricht, also als den Paraklet, den man zum Hilfe herbeirufen kann, zum Anwalt, Fürsprecher, die ganzen Begriffe, die in der Bibel im Neuen Testament auftauchen, dann ist ihm schon bewusst, dass es nichts gibt, was dem Heiligen Geist verborgen ist. Also wenn wir nochmal auf die göttlichen Schatzgräber kommen, dann weiß er quasi, wo der Schatz liegt. Dann brauchen wir also weder eine Karte, Wünschelrute brauchen wir sowieso nicht, sondern der Geist leitet. Das ist das, was die Bibel so oft auch sagt. Menschen sollen sich vom Geist, und zwar vom Heiligen Geist, leiten lassen. In den Diskussionen mit den Schriftgelehrten und Pharisäern zur Zeit Jesu war das ein großes Problem. Denn es waren Menschen des Wortes. Nicht des Wortes, wenn ich jetzt die Bibel hochhalte, damals hatte man nicht so eine Bibel, wir wissen das. Es waren Menschen, die glaubten an den Gott, der Vater von Jesus war. War ja kein anderer. Und trotzdem musste Jesus ihnen immer wieder sagen, ihr irrt. Es waren Menschen, die hingegeben lebten, die geopfert haben, also die den Zehnten gegeben haben, die gebetet haben, die gefastet haben. Im Grunde genommen nach außen wirklich einen vorbildlichen Wandel. Und das war das Problem, nach außen. Getünchte Gräber, schön angemalt, sieht toll aus, nach außen halt. Aber innen, sagt Jesus, voller Totengebein, Motorgeruch, hat er große Nöte, weil ihm da was klar wurde. Es ging um Heuchelei und das für Jesus ganz schlimm. Und er sagt ihnen immer wieder Sätze wie, ihr kennt weder die Schrift, allein der Satz war ganz komisch. Weil sie lasen sie doch, sie kannten die Schriftrollen. Und jetzt kommt einer und sagt, ihr kennt weder die Schrift, aber sie lassen sie doch, noch die Kraft Gottes. Also Schrift und Kraft Gottes, Wort und Geist scheinen zusammenzugehören. Nicht nur das Wort, nicht nur der Geist. Ich habe Leute kennengelernt, die mit der Bibel in der Hand in die Irre gegangen sind, total in die Irre. Und andere, die mit sogenannten Offenbarungen und Wirkungen des Heiligen Geistes dermaßen in die Irre gegangen sind. Das war genauso schlimm. Das war beides schlimm. weil man nur Wort oder nur Geist hatte. Und Jesus sagt von Anfang an, das darf nicht so weit kommen. Es gibt Gemeinden, die haben genau das erlebt. Wort ging in die Irre, Geist ging auch in die Irre. Obwohl wir sagen müssten, ja, aber das Wort ist meines Fußes Leuchte. Und dann kommen uns Bibelvers, das kann doch gar nicht sein. Oder der Geist führt doch in alle Wahrheit, wieso geht es denn in die Irre? Dieses Denken, diese Fragen sind sehr, sehr vordergründige Fragen. Man meint, eine Sache allein genügt und das genügt nicht. Wie beim Essen auch. Nicht immer das gleiche Essen. Verschiedene Sachen. Ja. Die ganze Vielfalt. Ja. Nicht nur ein Vitamin zu dir nehmen. Reicht nicht aus. Ja. Ganzer Komplex ist gut. Das ist ausgewogen. Wort und Geist. Also das ist diese erste Sache nach diesen Zugängen, dass wir sehen, je nach Hintergrund und diese ganzen anderen Ansätze, die sind die Gründe, warum es verschiedene Positionen gibt zu dem Thema. Und dann stellen wir fest, noch viele, viele Bibelstellen mehr würden belegen, tatsächlich, der Heilige Geist ist göttlich, ist Gott. Jetzt ein weiterer Punkt. Der Heilige Geist ist nicht nur Gott, er ist auch eine Person. Und das ist etwas, was die Bibel auch lehrt, an ganz verschiedenen Stellen. Das ist wichtig. Wir sprechen ja nachher eben noch mal kurz über die Dreieinigkeit. Es geht um drei Personen, nicht um drei Wesen oder undefinierbare Nichtse oder Gedankengebäude, sondern um Personen. Und Jesus beschreibt den Heiligen Geist als eine Person, Johannes 14, diese Rede, wo er sich länger drüber auch auslässt, wie der Heilige Geist ist, was er tut. Da hat man den Eindruck, der spricht wie von einem Menschen. Der wird dann kommen und wird euch führen und wird Folgendes machen, wie wenn er auf jemand hinweist, der tatsächlich da wäre, als Person. Und er musste das denen extra erklären, weil er ja wusste, dass er gehen würde und ein anderer kommt. Er als Person geht, eine andere Person kommt. Er fährt auf zum Vater und eine andere Person kommt herab, runter, von oben nach unten, vom Himmel auf die Erde. Es geschah ja an Pfingsten. Und es ist bis heute so. Jesus ist nicht hier, er ist nur hier durch den Geist. Wenn Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage oder wo zwei oder drei versammelt sind, bin ich in ihrer Mitte, dann meint er nicht leiblich, wortwörtlich, jetzt sitzt du hier auf dem Stuhl. Er sitzt ja zur Rechten, sagt die Schrift. Ja, wo ist er denn jetzt? Wenn er von dort kommen soll und ist schon hier. Nein, er ist durch seinen Heiligen Geist hier. Christus in uns meint, der Geist ist da. Christus als Person sitzt zur Rechten des Vaters. Von dort hat er alle Macht und Gewalt. Im Himmel und auf Erden. Aber die Person, die jetzt auf der Erde ist, der Heiligen Dreieinigkeit, wenn man so will, ist der Heilige Geist seit etwa 2000 Jahren. Und er wird so lange hier sein, bis wieder einer kommt. Wer kommt dann? Ja, der ist nicht schon da, es möchte nicht kommen. Er kommt wieder und dann geht es wieder hoch. Das ist immer so ein Kommen und Gehen, könnte man sagen. Ja, vorsichtig ausgedrückt. Kommen und Gehen, da ist immer was am Kommen, am Gehen. Und irgendwann kommt da niemand mehr, weil dann ist Ende. Ja, wenn wir dann bei Gott sind, wir haben das vorhin gesungen, Offenbarung und so, wie das dann sein wird. Gut, er lehrt der Heilige Geist, er bleibt, er erinnert, er gibt Zeugnis, er hört, er sagt, er spricht, er sendet, er beruft, er verteilt Gaben, er führt. Also das hört sich an wie von einem Menschen, wie eine Person und es ist auch eine Person. Deswegen kann man den Heiligen Geist auch belügen. Jemand sagte mal, er weiß doch eh alles, wie will man den belügen? Man belügt den Heiligen Geist, indem man sich selber belügt. Wenn du einen anderen Menschen anlügst, dann belügst du auch den Heiligen Geist, weil der Heilige Geist, wenn der andere Mensch ein Kind Gottes ist, in dem wohnt, oder? Und deswegen auch bei Ananias und Sapphira, ihr habt nicht Gott belogen. Ihr habt nicht Menschen belogen, sondern Gott. Warum hat Satan dein Herz erfüllt? Ja, da wurde der Heilige Geist ganz stark attackiert in dieser Zeit. Und das gilt zu allen Zeiten, auch in Erweckungsgebieten. Weh denen, die da leichtfertig sündigen. Da gibt's ganz fantastische, aber teilweise auch dramatische Berichte von Erweckungsgebieten in Südamerika hauptsächlich. Da geht momentan, würde ich mal sagen, einiges, wo ein Pastor da war, der sich irgendwie lustig gemacht hat oder irgendwie hochmütig wurde. Und dann war dann irgendwie die Versammlung zu Ende und dann kam der nicht mehr von der Kanzel runter. Also der war festgeklebt. Der wusste gar nicht, was los ist. Und dann kam eben, und dann tat er Buße und so. Also Sachen, die man sich gar nicht vorstellen kann, wo Sünde mächtig geahndet wird, wenn der Heilige Geist stark wirkt. Je stärker der Geist wirkt, desto gefährlicher wird es mit der Sünde. Ist ja auch klar, je heller das Licht, je näher du bei der Sonne bist, da wird es aber warm. Ist doch klar. Ja? Also von daher, dieser Gott, der auch ein verzehrend Feuer ist, wo die Bibel auch sagt, das kann auch mal grausam sein, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Ananias und Sapphira können davon ein Lied singen, die haben das erlebt, unmittelbar in diesen Zeiten, wo der Geist mächtig gewirkt hat, wo nur der Schatten Leute gesund gemacht hat. Wenn wir mal dahin kommen, haben wir was erreicht. Nur der Schatten. Nicht mal ein Gebet mehr. Da muss man nicht mehr sagen, betet für mich. Einfach Schatten. Also das ist schon ein gewaltiges Wirken Gottes, können wir nicht machen. Aber wenn Gott das in seiner Gnade schenkt, dann Vorsicht mit der Sünde. Vielleicht ist es deswegen manchmal auch ein Grund, warum der Heilige Geist vielleicht in meinem oder deinem Leben ab und zu betrübt wird. Oder im Gemeindeleben, bei den Christen überhaupt, dass er sagt, ich würde viel mehr wirken. Ich würde viel mehr machen. Ich kann viel mehr. Aber das stehen mir immer Leute, der Pastor steht mir im Weg. Oder die Leiterschaft. Oder irgendwie Geschwister. Oder was auch immer. Kannst du das geben? Oh ja, bei der Gnadenkirche natürlich nicht. Ist klar. Doch, das kann es auch bei dir und bei mir geben. Dass wir Gott im Wege stehen. Oder unsere Familie oder was auch immer, unsere Einstellung zu bestimmen. Wir stehen Gott im Weg. Und der Heilige Geist, so steht es hier, ist auch der Bibel, lässt sich dann tatsächlich betrüben und zieht sich zurück. Deswegen viele auch sprechen ja auch von dem Taubenwesen. Ja, wenn auf die Taube zuläufst, weiß nicht, was sie dann macht. Manchmal machen wir das, wenn es wieder wärmer ist, hier in Münster, hier, Villingen, Tauben. Kinder, sage ich, fang sie. Und dann rennen die da los. Oh, Tauben sind immer schneller. Ja, dieses Taubenwesen, oh, schnell weg. Heiliger Geist, ja, vorsichtig, Taubenwesen. Das heißt dann auch, es hat dem Heiligen Geist und uns gut geschienen oder gefallen. Das hört sich an, wie wenn das ein Mitarbeiter war. Ja, der Heilige Geist und ich haben beschlossen, so sagt man, glaubt der Paulus. Stell dir mal vor, wir würden so reden. Ja gut, da habe ich vor dem Heiligen Geist auf der Herfahrt kurz gesprochen und dann haben wir Folgendes überlegt. So, wäre schon merkwürdig. Das heißt, da war das Thema Heiliger Geist präsent. Das war stark da damals. Und wir kennen ja die Berichte in der Bibel und auch mit den Gaben und so, was da alles war. Und später wurden dann die Dienste, kamen dann und dann wurde ganz stark Institution gefördert. Ämter. Ämterkämpfe. Und man weiß aus der Kirchengeschichte, dass das Wirken des Heiligen Geistes genau in dem Maße abnahm, wie diese Thematik der Ämter, Dienste. Und dann gab es die Päpste, stell dir mal vor. Nicht Diakone, sondern dann die Kardinäle. Und das war richtig, ging immer so. Immer weiter, immer weiter. Und das ist bis heute so. Ja, dass diese Dynamik des Wirken des Geistes, der Statik von Amt und von Struktur, ja, dann in so eine Konkurrenz war. Gut, wir können das Rad der Geschichte nicht zurückdrehen. Gott hat Gnade geschenkt. Am Ende der Zeit, das wurde auch angekündigt, werden wieder diese Dinge kommen. Sie sind wieder gekommen. Und die Kunst ist jetzt einfach, dass wir Struktur und Wirken Gottes nicht mehr als zwei verschiedene Sachen sehen, sondern sagen, wir möchten auch in einer Gemeinde eine Struktur haben, wo Gott wirken kann. Und nicht, wo Gott nicht wirken kann und sein Wirken gehindert wird. Gott hat also nichts gegen Struktur, auch nichts gegen Ämter, aber man muss aufpassen, dass sie geistlich ausgefüllt werden. Das ist ja das, was wir auch wollen. Gut. Diese Matthäus 28 Stelle kennen wir, diesen Missionsbefehl auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Also wo alle drei in einem Zug genannt werden, wie wenn das, ja, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, da wird überhaupt kein Unterschied gemacht, diese drei in eins. Hier unten noch ein paar Bibelstellen, die Jesus teilweise zitiert, oder 2. Korinther 13, 13, das ist dieser Segen, den wir manchmal auch am Schluss von einem Gottesdienst sagen, und wo es am Schluss heißt, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ja. Im 1. Petrusbrief und auch im Judasbrief. Ich habe jetzt noch ein Bild dabei, oder so eine, wir gehen mal weiter, so eine Skizze, wo das auch nochmal erklärt wird, weil das ist wichtig. Das wird in der nächsten Zeit ein großes Problem werden, auch in dem sogenannten interreligiösen Dialog. Islam und so haben da massive Probleme. Und es ist auch schwierig. Es ist schwierig. Ich bringe immer Beispiele: Sonne, Licht, Wärme, Wasser, also Schnee oder Eis, gefroren, gasförmig, flüssig, alles Mögliche. Den Kindern Ei, Schale, Ei, Weiß, Ei, Gelb, alles ist Ei. Man kann viele Beispiele bringen. Und doch müssen wir sagen, verstehen können wir es nicht ganz. Wie soll das gehen, 3 in 1? Ja. Also, dass Gott Vater ist, dass Gott Sohn ist, dass Gott Heiliger Geist ist, das ist soweit noch klar. Jetzt die nächste Folie soll uns nicht verwirren, sondern letztlich ist das das beste Modell. Dass nämlich der Sohn nicht der Vater ist. Ich bin nicht das Kind von Jesus. Der Vater starb nicht am Kreuz. Der Heilige Geist ist nicht der Erlöser. Also das sind wirklich unterschiedliche Dinge. Danke, lieber Vater, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Das ist verkehrt. Ob Gott das jetzt, ob das jetzt ganz schrecklich ist für ihn, weiß ich nicht. Vielleicht sagt er, nächstes Mal ein bisschen hier oben einschalten, überleg, was du betest. Ich weiß schon, wer am Kreuz, einfach überlegen. Ja, also, aber das ist das Modell. Letztes Jahr, glaube ich, auf der Gemeindefreizeit habe ich das auch mal aufgemalt. Und ich habe jetzt kein Bild mehr. Jetzt könnten wir für uns dann noch, weil wir eben Bild Gottes sind und nicht Gott, sondern Mensch reinschreiben, wüssten wir dann, wir sind Körper, Seele, Geist. Und dann können wir alles andere so lassen. Wir sind Körper, wir sind Seele, wir sind Geist. Aber mein Körper ist nicht meine Seele und meine Seele ist nicht mein Geist. Und mein Geist ist auch nicht mein Körper. Also diese Dinge, obwohl es dann Verbindungen gibt, psychosomatische Krankheiten, da gibt es jetzt ganz viel, was wir sagen könnten. Und das ist auch so, wir dürfen das nicht auseinanderreißen. Oder am Schluss denken, habe ich hoffentlich erwähne ich die drei auch ausgeglichen in meiner Gebetszeit? Oh nein, wann habe ich das letzte Mal im Heiligen Geist gesprochen? Darf man das überhaupt? Ja, man darf's. Durch die Dreieinigkeit ist das ganz klar, war in den ersten kirchlichen Diskussionen auch eine Diskussion. Schon in den ersten Jahrhunderten hat man gestritten, da soll man nicht nur zum Vater beten, im Namen Jesu. Jesus hat doch gesagt, wenn ihr betet, betet so. Vater unser im Himmel, also nur zum Vater. Und dann gab es richtige Verwirrung, bis man dann gemerkt hat, im Rahmen der Dreieinigkeit braucht man diese Verwirrung gar nicht mehr weiter fördern. Da ist keiner auf den anderen eifersüchtig. Aber ich bin aber auch noch da. Wir reden von Gott, nicht von Menschen. Die kommen wunderbar. Das ist die perfekte Einheit. Schaut, in Gott selber ist Einheit begründet. Und deswegen liegt auf der Einheit so ein Segen. Wo 2 oder 3 eins sind, sagt doch Jesus, da geschieht was. Woher weiß er das? Na, weil er es ständig erlebt. Weil die, ich sag's jetzt, ich kann es nicht anders sagen, die 3 sind sich ja eins. Es sind ja nicht 3. Verstehen wir? 1 in 3, 3 in 1. Keine Meinungsverschiedenheiten. Es gab eine Situation, eine mir bewusste, der Bibel, wo der Sohn ganz kurz Jesus überlegt hat, oh, ich hätte da noch eine andere, gibt's nicht noch eine Möglichkeit? Mit dem Kelch, mit dem, gäb's noch, vielleicht, ich könnte mir, ah, nee, halt, stopp, nicht mein Wille. Und zack, waren sie wieder eins. So war das. Jesus hätte einen eigenen Willen gehabt. War ja auch Mensch. Hätte sicher gute Ideen gehabt. Als er am Teich Bethesda war, alles voller blinder, lahmer, kranker, dürrer, hätte er wahrscheinlich die Idee gehabt, die ich auch gedacht hätte damals, wenn ich schon mal da bin, machen wir gerade alle gesund. Aber der Vater sagt, nee, stopp. Einen einzigen, den da. Und wieder weg. So war das. Also 3 in 1, eine Dreieinigkeit, dreieiniger Gott. Schwer zu verstehen, das ist auch nur ein Bild. Für mich, ich finde, das ist das Beste, was man machen kann, aber es ist natürlich immer noch begrenzt, wie wollen wir Gott irgendwo erklären mit Skizzen, das können wir nicht. Aber es geht ja um den Heiligen Geist heute, um das Wesen des Heiligen Geistes. Und hier sehen wir Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und wenn wir jetzt eine Predigtreihe machen über den Heiligen Geist, dann könnten wir auch irgendwann eine Predigtreihe machen über den Sohn oder über den Vater. Da ist keiner eifersüchtig auf den anderen oder so, aber es ist einfach wichtig, auch darüber was zu hören. Und heutzutage ist es leider so, nur beim Thema Heiliger Geist wird so viel gestritten. Thema Vater nicht. Jesus, oh, sind sie alle eins, der Sohn Gottes, Erlöser, wunderbar. Heiliger Geist, Man kennt schon das Lied, O komm du Geist der Wahrheit. Aber ist uns bewusst, in diesem alten Lied wird direkt zum Heiligen Geist gesungen. Weil man wusste, man darf das. Damals schon. Und noch früher, bevor das Lied geschrieben wurde. Aber nur wegen der Dreieinigkeit. Ja. Also von daher, diese Fragen, auch bei den Liedern, es gibt eine Grenze. Es gibt ein Lied, auch in den Du bist Herr-Büchern, irgendeinem ist es drin. Vater, ich liebe dich, ich preise und erhebe dich. Herrlich sei der Name in der Welt. Zweite Strophe, Jesus, ich liebe dich, ich preise und erhebe dich. Dritte Strophe, Heiliger Geist, ich liebe dich, preise und erhebe dich. Kein Problem, wegen der Dreieinigkeit. Jetzt gibt's aber eine vierte Strophe. Maria, ich preise dich, liebe dich, erhebe dich, herrlich sei der Name in der Welt und so. Und das ist dann eine Grenze, weil ich sehe das hier nicht, den Namen. Ja, ich sehe den Namen hier nicht. Die drei in eins genügen. Amen. Jetzt sehe ich aber noch was hier nicht. Das ist jetzt viel spannender wie Maria, weil da haben wir hoffentlich nicht so Probleme. Jemand hat mal gesagt, die Dreieinigkeit ist nicht Vater, Sohn und Heilige Schrift. Stimmt. Das ist schon ein bisschen heikel jetzt. Die Dreieinigkeit ist nicht Vater, Sohn und Heilige Schrift. Das ist nicht Gott. Ich habe nicht Gott in der Hand. Verstehen wir? Und manch einer setzt dieses Buch an eine Stelle, dass man denkt, es taucht hier auf. Aber hier taucht es nicht auf. Ja, Jesus war das Wort. Jesus ist aber nicht die Bibel. Merken wir? Dass wir da einfach versuchen, möglichst klar zu sein. Wir brauchen dieses Buch, um über den dreieinigen Gott so viel wie möglich zu wissen und zu erfahren. Und ihn kennenzulernen über die Bibel. Amen. Lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Ich sag's immer wieder, meiner Oma, ihr wisst. Aber das ist nicht Gott. Bete nicht das Buch an. Tu es nicht. Bete Gott an. Bete Gott an. Und zwar Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Letzte Seite hier. Genau. Abschließend. Also es gibt diese Zugänge. Vielleicht können wir uns dann jeder mal überlegen, welcher Zugang er so hat. Wie er geprägt ist. Woher er das hat. Warum er das denkt. Häufig gar nicht, weil man selber überlegt hat und durch Schriftstudium, sondern weil man das irgendwo her hat. Also ging es mir früher. Bin halt so aufgewachsen und dann war das klar. Ein paar Bibelstellen, ja eben. Und dann plötzlich kamen andere, auch mit Bibelstellen, und dann war ich verunsichert. Musste ich mich auf das mal einlassen, was andere sagen. Warum sieht er das denn so? Was meinen die Stelle, die der hat, die ich gar nicht möchte, dass die in der Bibel steht? Ja, solche Dinge, was ist damit? So kommen wir dann weiter. Also die Zugänge, das ist ganz arg wichtig, weil dann kann ich keinem böse sein. Ich habe mit keinem eine Not, der eine andere Ansicht hat über den Heiligen Geist wie ich. Überhaupt keine. Gar keine. Aber ich möchte ins Gespräch kommen, möchte mich überzeugen lassen von einer anderen Position oder bin bereit, jemanden zu überzeugen, aber immer wieder mit dem. Nicht Bücher, nicht Kassetten, CDs, mit dem. Und dann auch nicht nur zwei Bibelstellen, sondern möglichst ganz viele. Dann kriegen wir einen Überblick. Zugänge zum Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist Gott, ist nicht einfach jemand, ein Wesen oder so. Er ist Gott und er ist eine Person, nicht nur eine göttliche Person, sondern er ist eine Person, die auch die persönlichen Eigenschaften besitzt, wie wir vorhin gesehen haben. Nächsten Sonntag Wirken des Heiligen Geistes. Da geht es dann weiter von dem ausgehend, was tut er eigentlich? Verschiedene Dinge, die der Heilige Geist wirkt. Dann eben das mit der Freude. Und dann mit den Früchten und mit den Gaben. Und jetzt habe ich gedacht, so ganz spontan wie wir singen zusammen, ich spiele mal selber, wenn ich es hinbekomme, was glaube ich ja noch an ist. Ja. Wir singen zusammen mal dieses alte Lied, O komm du Geist der Wahrheit. Zufälligerweise haben wir das auch am Beamer. Und deswegen passt das wunderbar. Und ihr müsst mich begleiten hier, dass wir das hinkriegen. Es sind 5 Strophen und glaub mir, jede einzelne Strophe wäre eine Predigt wert. Da würden sich die Anticharismatiker freuen und die Charismatiker würden sich auch freuen. Da würden sich alle freuen, weil das, was da steht in diesem alten Lied, hochaktuell ist, ganz wichtig. Da könnte man nach jedem Satz ein ganz lautes Amen singen. Machen wir nicht. Wir singen es ganz normal und steigen ein.
O komm, du Geist der Wahrheit. Verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein. Gieß aus dein heilig Feuer, rühr Herz und Lippen an, dass jegliche Getreue den Herrn bekennen kann. Regend uns zugesandt, komm du uns werter Tröster und mach uns unverzagt. Gib uns in deis Erschlafen und Glaubens Amen Zeit, ihm schaff den Schiff. Es gilt ein Freigeständnis in dieser offenen Zeit. Ein offenes Bekenntnis bei allem Widerstreit. Trotz aller Feinde toben, trotz allem Heiden.
Das ist die Botschaft, die wir raustragen möchten, das Evangelium, die frohe Botschaft, die gute Nachricht. Das soll die Welt erfahren, das Heil, das in Jesus möglich ist für jeden, auch 2010, auch hier in dieser Gegend, in und um Villingen-Schwenningen. Und dazu brauchen wir diese Kraft aus der Höhe. Das ist ganz klar, das ist vorgesehen aus der Bibel. Wir schaffen das nicht alleine. Und deswegen möchten wir uns aufmachen uns mit dir, Heiliger Geist, zu beschäftigen, zu hören, was in der Bibel da steht, was steht denn da geschrieben, was steckt da dahinter, hinter dir, hinter deinem Wesen und auch hinter deinem Wirken. Wir können das nicht selber, wir sind angewiesen auf dich. Ob eine Gemeinde 20 Mitglieder hat oder 200 oder 2000 ist nicht so sehr entscheidend, wie das, dass dein guter Heiliger Geist wirkt in den Kirchenräumen, in den Gebäuden, ob Kirchtürme draufstehen oder nicht. Ob sie freie Gemeinden sind, wie sie sich auch immer nennen. Das A und O ist, dass du, Heiliger Geist, dich wohlfühlst, dass du wirken kannst und immer weniger gehindert wirst. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, auch hier in der Gnadenkirche, dass du auch uns in der Leiterschaft hilfst, mir hilfst als Pastor, allen Mitarbeitern hilfst, uns als Eltern hilfst, uns als Ehemännern, als Frauen, was auch immer wir sind. Hilf uns, dir nicht im Wege zu stehen. Herr, es ist nicht abzusehen, was möglich wäre, wenn du, dreieiniger Gott, ungehindert wirken könntest, auch in unseren Versammlungen, in unseren Häusern, auf den Straßen, in den Geschäften, überall da, wo Kinder Gottes sind, wenn wir Kanäle wären, durch die dein Geist ungehindert fließen kann. Und da bete ich dich drum, für mich und für uns, auch heute abschließend jetzt, auch abschließend in diesem Gottesdienst, dass alles Hohe erniedrigt wird und alles Niedrige erhöht wird, sodass wir auf dieser Ebene uns wiederfinden, auf diesem Weg, dass ein Weg gebahnt wird von dir selber her, gewirkt durch deinen Geist, damit wir nochmal am Ende der Zeit Frucht bringen, wie nie zuvor für dein Reich. Dass Menschen wieder, auch in unserem Land, warum nicht, mal wieder was hören von den Christen, und zwar Gutes hören, weil Gott bei ihnen ist, weil Gott wirkt, überbinden und überverstehen. Herr, dass wir wahre Zeugen Jesu Christi sind. Die Bibel sagt, ihr werdet diese Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Und das bete ich jetzt auch für die kommende Woche. Dass du uns hilfst, Zeugen zu sein. Nicht aus Krampf, nicht erzwungenermaßen, sondern aus einem Herzen, das einfach voll ist von dem, was du für uns getan hast. Dankbar sind wir, weil du uns errettet hast, erlöst und erkauft. Und deswegen können wir es nicht lassen, in Situationen, wo wir spüren, jetzt ist es dran, den Mund aufzutun, von dir zu zeugen. Gib uns dazu Gelingen auch in dieser Woche. Heiliger Geist, du gehst mit uns, führst uns Schritt für Schritt, wenn wir uns denn führen lassen. Und das wollen wir tun. So, der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in der kommenden Woche. Amen. Amen. Vielen Dank für euer Kommen. Gottes reichen Segen. Euch noch eine gesegnete Woche.